Lob und Dank sei unserem Gott für seine Gnade, dass wir auch heute Morgen hier sein können vor seinem Angesicht, seinen Namen anbeten und ihm danken. Ich weiß es nicht, für mich war es gestern ein wunderbarer Abend, ein Wort des Trostes, ein Wort der Freude, ein Wort des Aufbauens. Möge uns auch heute Gott das Wort bescheren, zur Ehre seines Namens und zum Ruhm seiner Herrlichkeit. Nun, bevor wir gemeinsam beten, möchte ich ein Wort lesen aus Johannes, und sehr bekanntes Wort, das aus dem 15. Kapitel von Vers 1. Hier spricht Gott der Herr und weist uns darauf hin, in welch einer Weise wir zu dem kommen sollen. Erlaubt es mir zu sagen, was wir gestern gehört haben, dass wir zu dieser Vollkommenheit in Jesus Christus sein und bleiben möchte. Hier spricht der Johannes, Evangelium 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid bereits rein infolge des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer, da verbrennen sie. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um was ihr wollt, so wird euch zuteil werden. Dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und damit in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Bis hierhin dieses kostbare und teure Wort. Möge Gott uns Gnade schenken, auch heute Morgen, dass wir zu ihm, den Lebendigen, zu ihm, den Wahrhaftigen, an ihm, den allein wahren Gott, bleiben und kleben, dass damit er uns reinigen, heiligen kann und wir Frucht bringen können zur Ehre seines Namens. Lasst uns aufstehen, gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und Treue, o Gott. Wir danken dir, dass du uns Gnade erweisest, indem wir zusammenkommen können, o Gott, vor deinem Angesicht. Herr, du weißt, wir wollen und möchten nichts, o Gott, außer dich, den Lebendigen und Wahrhaftigen. Wir haben kein anderes Verlangen und Wunsch, dir vorzubringen, wie nur diesen, o Gott. An dir zu bleiben, Herr, an dir zu haften. Denn, Herr, im Himmel von dir aus geht der Saft und die Kraft, Herr. Und dessen möchten wir teilhaftig werden, o Gott. Auf dass die Frucht vollkommen wird in dir, o Gott. Auf dass wir zur vollkommenen Liebe kommen, o Jesus Christus, hilf mir, hilf uns allen. Schenke uns Gnade, Herr, auf dass wir offene Ohren haben, offene Herzen und offene Augen zu vernehmen, alles das, was um uns geschieht, Herr, dass dein Wort in uns eingehalten kann, o Gott, und Frucht bring dir zur Ehre und zum Preis. Segne, o Gott, auch die Lippen und den Mund, dadurch du reden werdest, o Gott. Segne dein Wort und schenke Gnade, es aufzunehmen. Amen. Amen.
Himmlischer Vater, wir kommen vor dein heiliges Angesicht, o Gott, tief betroffen von dem, was geschah, und uns dessen bewusst, dass wir in den letzten Tagen leben. Menschen sind von sich eingenommen, hochmütig, prahlerisch, und was alles dazu gehört. Aber du hast einen Überrest, einen göttlichen Samen, der zur Erde herabschaut und gleichzeitig zum Himmel blickt. Herr, wir bitten für alle Betroffenen, für alle Brüder und Schwestern in der Umgebung dort, o Herr, für alle, die Leid tragen, für alle, die Schmerz empfinden. Ach, geliebter Herr, mach doch aller Not bald ein Ende und komme wieder, um uns heimzuholen. Herr, dir befehlen wir alles an. Segne auch unseren Bruder Hans Bauer. Ach Herr, segne alle, die innerlich zu dir rufen. Herr, die ihre Hoffnung auf dich gesetzt haben. Du weißt, wie es mich getroffen hat. Herr, ich habe allen vergeben, allen, wie du mir vergeben hast. Treuer Gott, bringe noch viele zur Besinnung. Mache sie stille in deiner Gegenwart. Entreiße sie jedem zerstörerischen und mörderischen Einfluss. Und komme du mit deinem Geist über sie und mach alles wohl. Segne auch uns heute Vormittag und sei du mit uns aus Gnaden in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Das ist mir heute Vormittag nicht danach zumute ist, hier vorne zu stehen, könnt ihr euch alle vorstellen. Es ist ein großer Unterschied, ob man in einem Gottesdienst sitzen darf und hören kann, oder ob man vorne stehen muss und sprechen. Und die Verantwortung, gerade in dieser letzten Zeit das Wort Gottes zu bringen, ist so groß, dass man sagen muss, wie Paulus, mit viel Zittern und Zagen, aber mit großer Zuversicht habe ich euch das Wort des Herrn gebracht. Es ist keine einfache Sache. Und wie Jakobus schreibt, es unterwinde sich nicht, jeder Lehrer zu sein. Wir sind nicht hier, um zu urteilen, aber bei solchen Gelegenheiten geht's einem sehr tief ins Herz. Und was wünschte ich mehr, als dass alle Deutungen, alle Auslegungen, alle Lehren, die nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmen, beiseite gelegt würden. und das Volk Gottes sich vor dem Herrn versammeln könnte. Niemand mit seinem Programm, mit seinen Ansichten und Lehren, sondern jeder im Programm Gottes, in der Lehre Gottes, im Willen Gottes, im Reich Gottes, in der Gemeinde Gottes, dass diese göttliche Einheit doch endlich zustande kommen würde. Soweit wir die Heilige Schrift verstehen, wird ja am Ende eine Gemeinde sein, ohne Flecken und ohne Runzel. Wie am Anfang ein Herz und eine Seele. Die göttliche Liebe verbindet uns miteinander und mit Gott. Aber das Wort, das Bruder Schmidt las, ging mir eigentlich auch zu Herzen. Ich glaube nicht, dass es ein schrecklicheres Wort als das in der ganzen Heiligen Schrift gibt. Vielleicht hat euch das eben ein bisschen schockiert. Aber ich lese euch den Vers vor, den ich meine. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer. Da verbrennen sie. Eine Rebe am Herrn, am Weinstock. Kein Fremdling, kein Außenstehender, kein Unkraut, kein Scheinweizen, kein Gottesleugner. Eine Rebe am göttlichen Weinstock. Das ist doch das, was zu beherzigen gilt. Ihr könnt's ja selber noch einmal alle lesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er. Jede Rebe an mir, am Weinstock. Kein Bildertrieb, eine Rebe am Weinstock. Und wenn sie keine göttliche Frucht bringt, wird sie abgehauen, entfernt. Eine kostbare Rebe ist am Schluss in dem Fall zu nichts anderem Nutze, als dass sie ins Feuer geworfen und verbrannt wird. Ich frage euch, gibt es ein Wort, das schlimmer sein kann, einen Ausspruch in der Heiligen Schrift, der mehr Gewicht, der mehr Ernst in sich birgt, als die Bibelstelle, die wir gelesen haben? Dann veranlasst sie uns, darüber nachzudenken, wo unser geistlicher Stand tatsächlich ist. Nicht, was wir meinen, sondern wie Gott uns sieht. Was bist du und ich in den Augen Gottes? Sind wir Reben am Weinstock, die noch Leben in sich haben, die Frucht bringen? Reben von Gott gesegnet, in denen sein Leben pulsiert und ist. Ihr wisst ja, der Weinstock bringt ja keine Frucht, sondern die Reben tragen die Frucht. Und wir sind die Reben. Er ist der Weinstock. Wir als Reben tragen die Frucht des Weinstocks. Nicht meine, nicht deine, nicht unsere Frucht, seine Frucht. Die Frucht des Geistes. das göttliche Leben, das in Christus, dem Weinstock ist, muss in dir und mir sein. Alles andere zählt doch nicht. Es hat vor Gott keinen Bestand. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Wir möchten zu dieser zweiten Schar gehören. Reben sein, die einen Fruchtansatz haben. Reben, in denen noch göttliches Leben ist. Auch wenn es nicht so zum Durchbruch kommen konnte. Dennoch glaube ich von Herzen, dass Gott uns in Christus hineingefügt hat. Und dass wir als Reben an ihm, dem Weinstock, sein dürfen. Und dass wir dieses Verlangen in uns tragen, seine Frucht offenbar zu machen. Hier heißt es, ihr seid bereits rein infolge des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir, so bleibe ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ganze Geheimnis hängt zusammen mit dem Worte Gottes. Ihr seid schon rein um des Wortes Gottes willen. Ihr seid im Wasserbad des Wortes untergetaucht. Ihr habt die geistliche Beschneidung empfangen. Ihr seid in mir. Und ich habe euch dazu bestellt, dass ihr hingeht und Frucht bringet, damit eure Frucht eine bleibende sei. Hier geht es nicht nur um eine Erkenntnis. Hier geht es um das, was Gott sich vorgenommen hat mit der Gemeinde. Was aber geschieht, wenn Menschen im Wasserbad des Wortes gereinigt worden sind? Nämlich durch das Wort, das Gott zu uns geredet, das er klar und wahr geoffenbart hat. Und sie gehen wieder hin und beschmutzen sich mit allen Deutungen und Auslegungen. Was nützt ein Reinwaschen, wenn man später schlimmer aussieht, wie man vorher ausgesehen hat? Und wenn wir da an die vielen Deutungen und Auslegungen hören, dann zerreißt es uns das Herz noch einmal. Wir haben es je und je gesagt und werden es bis ans Ende tun. Gott ist der Gott seines Wortes. Niemals wird er über sein Wort hinausgehen. Die Heilige Schrift ist das abgeschlossene und vollkommene Zeugnis Jesu Christi und enthält den gesamten Ratschluss unseres Gottes. Es steht im letzten Kapitel geschrieben, wer den Worten der Weissagung dieses Buches etwas hinzufügt, auf den werden die Plagen kommen. Es ist eine so ernste Sache, die Menschen nicht bedenken können, weil sie nicht mehr stille werden. Sie sind beschäftigt. Sie sind mit einer Sache erfüllt und wissen nicht, was sie treibt und was sie veranlasst, so zu handeln. Wer aus Gott geboren ist, der bleibt in Gott. Und wer in Gott bleibt, der bleibt in seinem Worte. Amen. Was war denn die Übertretung am Anfang? Es war die Übertretung, das Herauskommen aus den Schranken des Wortes Gottes. Der Herr hat uns in seiner Gnade in diesen letzten Tagen ein reines Wasserbad in seinem Worte geschenkt. Und wir dürfen uns dieses Wort hier zu eigen machen und es im Glauben annehmen und uns einander zurufen: Ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ich glaube nicht, dass ein Paulus und dass ein Petrus und dass irgend Männer Gottes oder Propheten oder sogar Bruder Brenhem, sondern dass der Herr diese Männer gesalbt hat und dass er durch sie sprach. Mir hatte William Brenhem und Paulus überhaupt nichts zu sagen. Aber Gott hatte mir durch alle Propheten und durch alle Apostel bis hin zu Bruder Brenhem viel und alles zu sagen. Amen. Und das können wir sehr wohl unterscheiden und sind Gott von ganzem Herzen dankbar dafür. Wenn hier nämlich geschrieben steht, dass ich zu euch geredet habe. Was hat unser Herr gesagt? Macht euch keine Sorgen, was ihr sagen werdet, denn der Geist meines Vaters ist es, der euch die Worte geben wird, die ihr sagen sollt. Und es heißt immer wieder in jedem der sieben Sendschreiben: Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht was dieser Bruder oder jener Bruder, sondern da, wo Gott redet, da ist Gottes Wort. Da, wo Gottes Wort ist, ist Offenbarung Gottes und auch Erkenntnis Gottes. Es heißt hier weiter: Bleibet in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Dieses Bleiben im Herrn, das Bleiben in seinem Worte, das wollen wir uns zu Herzen nehmen und sagen: O Gott, mache dieses Wort in meinem Leben wahr. Füge mich in dich hinein. Erhalte mich in dir. Möge dein Leben durch alle Zweige bis in die Reben hineinkommen, damit die göttliche Frucht offenbar werden kann. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen, ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wir wissen es alle ganz genau. Wenn im Frühjahr das Leben in die Bäume hineinkommt, der Baum selber vermag nichts zu tun, aber die Wurzeln sind in der Erde. Es kommt der Saft durch die Wurzeln hinauf, geht unter der Rinde schön durch und dringt dann in die Zweige hinein. Ihr Lieben, wir müssen im Worte Gottes gewurzelt, wir müssen verankert sein, unseren Stand in Gott und in seinem Reiche eingenommen haben und nicht mehr länger von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt werden, verwurzelt, tief verwurzelt im Herrn, fest gegründet dazustehen, damit durch die Wurzeln das göttliche Leben kommen kann. Christus ist der Wurzelspross Davids, der helle Morgenstern. Er ist ja der Stamm und wir sind die Reben an ihm. Und wir glauben, dass er nie verdorren, nie vertrocknen, sondern dass er allen, die an ihm bleiben, immer wieder neuen Lebenssaft zukommen lässt und dass wir dadurch in die Lage versetzt werden, Frucht zu bringen. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie die Riebe und verdorrt. Man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer, da verbrennen sie. Wer nicht in mir bleibt, in ihm gewesen, aber nicht in ihm bleiben, herausgenommen, weggeworfen und verbrannt. Was hat es genutzt, einmal in ihm gewesen zu sein, einmal geglaubt zu haben? Wir haben bis ans Ende zu glauben, jedes Wort Gottes zu glauben, damit wir nicht abgeschnitten werden von dem göttlichen Leben, sondern die Verbindung zu Gott haben. Warum haben wir es von Anfang an betont, dass es darauf ankommt, den Anschluss an das Wirken Gottes zu finden und im Reiche Gottes zu sein? Das Reich Gottes, so haben wir es ja gesagt, der Herr hat es als Erster ausgesprochen, kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man kann nicht sagen, hier oder da ist es, es ist inwendig in euch. Und dann wird's offenbar, dass es in uns ist und wir in diesem Reiche sein dürfen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Das wünsche ich mir und uns allen, die wir uns auf Gott stützen, sein Wort glauben, die wir Schmach und Schande auf uns nehmen. Ich musste so, wenn man manches hört, an unseren Herrn denken. Er wurde so verunstaltet, dass man ihn nicht ansehen mochte. Er, der Erlöser, der König aller Könige, wird uns in Jesaja 53 als jemand beschrieben, den die Menschen gemieden haben, als jemand, dessen Aussehen völlig verunstaltet wurde, und dennoch ist er hingegangen, um dich und mich zu erlösen. Er hat alles auf sich genommen, alles mit sich tun und machen lassen, hat dann, als es aussah, dass er unterlag, als es aussah, dass alle anderen den Sieg davon trugen, dass ihm ein Ende bereitet wurde, gerade in dem Augenblick, als menschlich gesehen alles zu Ende war, hat Gott in Christus den gewaltigsten Sieg geschenkt über alle Macht Satans, über die Hölle und eine völlige Erlösung aus Gnaden geschenkt. Warum sollen wir nicht glauben können, dass der Herr in den Erlösten am Ende einen göttlichen, einen vollkommenen Sieg schenken kann? Nicht, was wir tun wollen, sondern was Gott aus Gnaden gemäß seinem Worte und durch seinen Geist in uns und durch uns zu tun vermag. In Vers 9 steht, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und damit in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Mit Sicherheit hat unser Herr nicht gelacht. Er war ein Mann der Schmerzen. Er befand sich auf dem Wege nach Golgatha. Es ist ein Unterschied zwischen einer äußeren Freude und der tiefen, innigen Freude Gottes, die unsere Herzen bis ins tiefste Innere erfüllt. Damit der Zufluss der göttlichen Kraft gewährleistet ist und wir aus Gnaden aufblühen können, und auch das, was wir vorhin lasen, dass wir dann bitten können, um was wir wollen, und es wird uns zuteil werden. Wir wissen, eine Bitte muss im Willen Gottes gemäß dem Worte Gottes sein. Und so sie es ist, wird Gott sie erhören, das Gnaden schenken, worum wir ihn anflehen. Unsere Freude soll in unserem Gott vollkommen werden. Was noch nicht ist, ist vielleicht im Begriff, offenbart zu werden. Beim Herrn war das auch ein Werdegang, ein Weg, eine Entwicklung. Aber dann, als er starb und begraben wurde, zur Hölle hinunterging und am dritten Tage auferstand, war die Freude nicht nur in ihm, sondern auch in all denen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen und gehört haben. Sie freuten sich, so steht's geschrieben, dass sie den Herrn sahen. Ihr Lieben, es gibt eine göttliche, eine tiefe Freude, die uns kein Mensch nehmen kann. Sie ist unabhängig vom Leben und vom Tod, unabhängig von allen Umständen. Sie ist uns von Gott geschenkt worden. Eine Freude im Herrn, die unsere Stärke ist. Ich möchte noch auf Epheser 1 zurückkommen und ein wenig weiterlesen von gestern Abend. Hier heißt es von Vers 9, den hatten wir ja bereits gelesen, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nachdem nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. In ihm sind wir nun auch des Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angelt für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dieses Wort soll uns ebenfalls allen zu Herzen gehen, nicht nur gläubig geworden, sondern, wie Bruder Brenhem in der Predigt ausführt, dass Gott dem Gläubigen die Antwort gibt und dass es nicht nur eine Salbung ist, die uns befähigt, geistlich etwas zu tun, sondern dass es ein Siegel Gottes sein könnte, eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das ist der große Unterschied, den wir ja in dieser Zeit besonders wahrnehmen. Millionen rühmen sich, den Geist Gottes empfangen zu haben und gesalbt zu sein mit Heiligem Geist. Aber die Frage entsteht, wer ist versiegelt worden? Wer hat das Wort Gottes als reine Wahrheit in sich aufgenommen und nichts anderes dazu gefügt? Denn so gewiss das Wort aus dem Geiste gekommen ist, kommt der Geist in diejenigen hinein, die das Wort Gottes in sich aufnehmen. Und der Prophet Jesaja sagt, um das Wort im Herzen der Jünger zu versiegeln. Es geht um das Wort, das in dir und mir sein muss, nicht nur um dich und um mich, dann wäre es eine Salbung, die über uns alle kommen könnte, wie sie über viele schon kam und noch kommen wird. Aber wenn das Wort Gottes, das aus dem Geiste Gottes kam und durch den Geist Gottes geoffenbart wurde, in dein und mein Herz hineingepflanzt wird, dann kommt der Geist Gottes, um dich und mich aufgrund des Wortes, das wir aufgenommen haben, zu versiegeln. Das ist doch die göttliche Verbindung und das ist das Siegel Gottes. Andernfalls, wie schon gesagt, ist eine Salbung und dann nützt sie am Ende gar nichts. Dann können wir höchstens sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies und das getan? Und der Herr müsste uns sagen, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Nein, es geht um mehr, es geht um ein gründliches Werk Gottes in allen, die vor Gott bestehen wollen und bestehen werden. Um mit Johannes 15 zu sprechen, jede Rebe an ihm, die Frucht bringt, die wird er neu beleben, die wird er neuen Lebenssaft zukommen lassen, damit sie mehr Frucht bringen kann. Und wir werden dann von Klarheit zu Klarheit geführt und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn wir in dieses göttliche Programm hineingefügt worden sind, wie es hier geschrieben steht. In ihm sind wir nun auch des Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wenn ihr wüsstet, wie viele gar nicht an die Vorherbestimmung glauben, dann würdet ihr erschrecken. Wie können wir, wenn wir nicht an die Vorherbestimmung glauben, überhaupt in den von Gott vorherbestimmten Ratschluss hineingefügt werden? Selbst von unserem Heiland steht geschrieben, dass er zuvor bestimmt war. Vielleicht für diejenigen, denen es nicht so geläufig ist, sollte man es eigentlich lesen. Hier in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel von Vers 22. Ihr Männer von Israel, vernehmt diese Worte. Jesus von Nazareth, einen Mann, der als Gott Gesandter durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, vor euch erwiesen worden ist, diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes, nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. David sagt ja mit Bezug auf ihn, ich habe den Herrn alle Zeit vor meinen Augen gesehen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Deshalb freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Leib in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich belassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir Wege des Lebens kundgetan. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ach, wie wunderbar sind alle Worte Gottes. Wenn wir in Johannes 17 lesen, da betet unser Herr, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Weltgrund gelegt war, ehe Himmel und Erde waren, ehe überhaupt etwas wurde, hat Gott von Ewigkeit her diesen Ratschluss gefasst, in Jesus Christus, seinem Sohne, alles zusammenzufassen und durch ihn auch uns zu seinen Söhnen zu machen. Hier haben wir gelesen, in ihm sind wir nun auch des Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Nichts ist Zufall, alles von Gott gefügt, geführt, bestimmt. Wir glauben, dass er uns dazu vorherbestimmt hat, in diesen Tagen sein Wort zu hören, dazu vorherbestimmt hat, ihm zu glauben, und in sein Reich hineingefügt zu werden und sein Wort aufzunehmen, so wir glauben können, dass wir dazu vorherbestimmt worden sind. Lasst uns auch glauben, dass zu dieser göttlichen Vorherbestimmung auch das Siegel Gottes gehört, dass der Heilige Geist, der das Wort gegeben und es geoffenbart und uns auch enthüllt hat, dass er über uns komme und dass wir durch denselben Geist die auf allen Propheten, auf unserem Herrn und auf allen Aposteln ruhte, dass dieser Geist Gottes nicht nur Zeugnis ablegen könnte, dass wir Gottes Kinder sind, sondern dass er das Siegel Gottes auf alle, die Gottes Eigentum sind, drücken könnte. Auch darüber hat Bruder Brenim gesprochen, einen Vergleich gezogen, wie ein Siegel angebracht wird, nachdem alles vorher geordnet und kontrolliert wurde. Und der Inspektor kommt und sagt, so ist das Recht. Und dann wird ein Siegel angebracht, darf nicht eher geöffnet werden, bis die Sache am Bestimmungsort angekommen ist. Menschen, die versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, die gehen nicht heute und kommen übermorgen zurück, sondern sie bleiben in Gott für immer. Was Menschen tun, ist vorübergehend, ist zeitlich. Menschen ändern laufend ihre Meinungen. Heute sind sie hundertprozentig davon überzeugt, und das ist auch hundertprozentig richtig. Und morgen sind sie hundertprozentig überzeugt, dass es nicht richtig war. Aber Gott ist kein Mensch, dass er seine Meinung ändere. Er hat einen festen Entschluss gefasst. Und diesen führt er aus. Wohl dem, der von Herzen glauben kann, dazu vorher bestimmt worden zu sein. Gott hat uns den Weg des Lebens kundgetan. Auch uns können die Wehen des Todes nicht halten. Unser Herr hat alles überwunden, hat alles besiegt, und wir werden mit ihm in der Herrlichkeit sein, werden das schauen, was wir hier geglaubt haben und vielleicht noch mehr. Denn das, was wir hier zu wissen vermögen, ist nur wenig im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. In Vers 12 steht, wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. Teures Herz, auf wen, auf was hast du deine Hoffnung gesetzt? Auf einen Menschen? Dann wirst du zu Schanden werden. Hast du deine Hoffnung auf die Gnade Gottes, auf den Herrn, deinen Erlöser gesetzt, dann wirst du nicht zu Schanden werden, denn so steht's geschrieben, keiner wird zu Schanden, der dem Herrn vertraut. Also, vorherbestimmt, nach dem Ratschluss seines Willens, unsere Hoffnung auf ihn gesetzt, und dann kommt dieser gewaltige Satz, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißten Heiligen Geist versiegelt worden. Wie vorhin gesagt, das ist der Unterschied zwischen Salbung und Versiegelung. Die Salbung kommt über alle. Die Versiegelung kommt nur über die Vorherbestimmten, über die Auserwählten, über diejenigen, die an der ersten Auferstehung Anteil haben, die von Herzen glauben können, dass sie dazu von Gott verordnet und bestimmt worden sind, seine Herrlichkeit zu schauen. Glaubt es doch heute von ganzem Herzen. Seid nicht töricht oder bescheiden in unnötiger Weise. Niemand denke bei sich selber, ja, soll ich das denn für mich in Anspruch nehmen? Warum nicht? Ich möchte alles, was Gott mir zugedacht hat, im Glauben für mich in Anspruch nehmen. Bis zu dem Vers aus 1. Johannes 3, 3, dass wir ihm gleich sein werden. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir einst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Für mich einerseits menschlich betrachtet unfassbar, aber was hat meine menschliche Betrachtung mit dem Reiche Gottes zu tun und mit den göttlichen Tatsachen? Lassen wir das Menschliche für jeden menschlichen Bereich und das Göttliche für jeden göttlichen Bereich. Glauben wir in der Gegenwart Gottes das, was Gott gesagt hat, und es wird uns zuteil werden. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir das Menschliche im menschlichen Bereich lassen und das Göttliche im göttlichen Bereich. Fällt es euch schwer zu glauben, im Aufblick zu Gott, dass er die Macht hat, uns umzugestalten und dass wir einst in dem Bilde Jesu Christi, des Sohnes Gottes, vor seinem Throne erscheinen werden. Ich sage euch, die Überraschung, wenn wir aus dieser erbärmlichen Leibeshülle genommen und in den Herrlichkeitsleib hinübergehen werden, die wird sehr groß sein. Das muss man einmal miterlebt haben, um zu wissen, was es bedeutet. All diese Dinge sind göttliche Realitäten, sie sind Tatsachen. Sie werden an uns offenbar werden, so gewiss Gott es gesagt hat, in seinem Worte. Und das wollen wir zu Herzen nehmen und den Herrn im Glauben ehren, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ihr wisst ja, was geschrieben steht, wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Und das sei ferne von uns allen, Gott zum Lügner zu machen. Nein, wir glauben, dass er die Wahrheit gesagt hat. Wir glauben, dass sein Wort die Wahrheit ist, dass wir die Wahrheit auf- und angenommen haben und dass sie uns frei gemacht hat, dass wir gewaschen worden sind im Wasserbad des Wortes, gereinigt im Blute des Lammes, ein Eigentum Gottes für Zeit und Ewigkeit, dazu vorherbestimmt, nach dem Ratschluss seines Willens, ein fester Bestandteil seines Reiches oder der Gemeinde des lebendigen Gottes zu sein. Möge der Herr uns, die wir sein Wort im Glauben aufgenommen haben, das Evangelium vom Reich, und auch darüber haben wir gesprochen, aus Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium vom Reich muss allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden. Nicht nur ein Evangelium, sondern das Evangelium, das alles, was zum Reiche Gottes gehört, mit einschließt. Und wir glauben, dass es in diesen Tagen geschehen ist und noch weiterhin geschieht, dass zu dem ewig gültigen Evangelium nichts mehr hinzugetan werden kann, aber auch nichts hinweggenommen werden darf. Möge Gott Menschen aus uns machen, die ihm glauben, ihm vertrauen, ihm zur Verfügung stehen, an ihm, dem Weinstock, lebendige Reben sind, die seine Frucht tragen, sein Wort verkündigen, Menschen, in denen seine Kraft mächtig werden kann. Und nicht nur kann, sondern mächtig werden wird. unser Herr war vorherbestimmt, zu leiden, zu sterben. Wir sind vorherbestimmt, durch sein Leiden und Sterben zu Söhnen und Töchtern Gottes zu werden. Stellt euch vor, er war vorherbestimmt zu leiden, vorherbestimmt zu sterben. Du bist vorherbestimmt zu leben und in der Herrlichkeit mit ihm zu sein. Oh, wie unterschiedlich sind da die Rollen und die Aufgaben, aber dank sei unserem Gott, der uns in Gnaden angesehen hat, du und ich, wir hätten zum Leiden und zum Sterben bestimmt sein müssen. Lasst mich euch sagen, wir waren zum Tode verurteilt, aber er hat unseren Platz eingenommen. Er hat den Preis bezahlt. Und als wir diese Worte hier so lasen, die gingen mir einfach sehr zu Herzen, dass er dazu vorherbestimmt war, zu leiden. Nicht nur zur Herrlichkeit, sondern wie er geschrieben steht, diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Er war preisgegeben, zu leiden, alles zu erdulden, zu sterben. Aber das alles geschah zu einem großen, ewigen Zweck, um dich und mich zu erlösen. Wie ich so oft sagte, er ist zur Hölle hinuntergegangen, damit wir in den Himmel gehen können. Und wie heißt es, Gott hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie konnte das Leben vom Tode festgehalten werden? Das Leben hat den Tod verschlungen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es sind göttliche Tatsachen, wir sind erlöst. Der Tod ist überwunden, die Hölle ist besiegt. Wir sind dazu bestimmt, Söhne und Töchter Gottes zu sein, und das in alle Ewigkeit. Auch dieses hat mich bewegt und ging mir zu Herzen. Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen, und dann du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Du hast mir den Weg des Lebens kundgetan. Halleluja. Mitten im Tode den Weg des Lebens kundgetan. Ihr Lieben, wie Paulus gesagt hat, wenn wir mitsterben, dann werden wir auch mit ihm leben. Wir müssen mitten im Tode erkennen, dass da der Weg ist des Lebens. Mitten durch unser Sterben sehen wir oder erleben wir es, dass wir auf den Weg des Lebens gestellt werden. Möge Gott, der Herr, doch all diese kostbaren Worte in unsere Herzen hineinlegen, dass sie mit uns und wir mit ihnen verbunden, verwurzelt, ja, dass wir verwachsen, dass Gottes Wort in uns zu einem solch festen Bestandteil werden könnte, unlösbar, für immer. Dazu sind wir bestimmt. Wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt. Teure Gotteskinder, das Volk des Herrn ist dazu bestimmt, dass Gottes Wort in uns bleibt. Wie wir es gestern Abend erwähnten, alle, die im Reiche Gottes waren, sie sind deshalb darin gewesen, weil sie das Wort, das in Verbindung mit dem Reiche Gottes stand, in sich trugen. Hätten wir irgendwas von Johannes gehört, wenn er nicht dazu bestimmt gewesen wäre, dass durch ihn Gottes Wort erfüllt wird und von allen anderen. Wir sind nicht nur Zuschauer im Reiche Gottes. Wir haben Anteil an allem, was Gott tut. Möge uns der Herr den Weg des Lebens kundtun, dass wir mit Freude vor seinem Angesicht erfüllt werden. Gott segne uns alle. Amen. Lasst uns aufstehen. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Land, neigen, im stillen Gebet vor Gott verharren. Vielleicht ist doch jemand, zu dem der Herr gesprochen hat. Teures Herz, er ruft dich heute. Jeder, der seine Stimme hört, verstocke sein Herz nicht. Wir wollen uns öffnen und sagen, Herr, du warst dazu vorher bestimmt, den schmachvollen Leidensweg bis ans Kreuz zu gehen und hast uns vorher bestimmt, deine Herrlichkeit zu schauen. Wer kann's fassen? Wer kann die Liebe Gottes begreifen? Alles geschah um meinetwillen, um deinetwillen. Nehmt das Gnadenangebot Gottes an. Hätte er mehr zu bieten gehabt, hätte er's getan. Er hat alles, alles dran gesetzt, um uns mit sich zu versöhnen und den Weg zurück in seine Herrlichkeit zu bahnen. Er hat's getan, aber den Weg beschreiten muss jeder selber. Und dazu ruft der Herr uns heute. Während wir die Häupter neigen und im Gebet sind, möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der sein Leben Gott weihen möchte. Hebt kurz die Hand, wo ihr seid. Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand? Dankeschön. Der Herr segne euch. Himmlischer Vater, wir kommen in deine Gegenwart als ein bedürftiges Volk, als Menschen, die gar keine Möglichkeit hätten, zu dir zu kommen, wenn du nicht zu uns gekommen wärst. Ach Herr, wenn du nicht aus dem Himmel auf diese Erde gekommen wärst, hätte keiner von dieser Erde in den Himmel können. Treuer Gott, mitten im Tode ist uns der Weg des Lebens kundgetan worden. Habe innigen Dank. O großer Gott, wie wunderbar bist du. O Gottes Lieb, so voll und frei. Von alters her und immer neu, Herr, rette die Verlorenen, heile die Kranken, löse die Gebundenen, bestätige dein Wort als wahr in uns und durch uns. Wir legen dir alle hin, die ihre Hände erhoben haben zu dir. Du weißt, was sie bewegt, auch diejenigen, die schon zu dir gekommen waren. Herr, ziehe sie näher an dein Herz, an dein Kreuz. Umgib uns mit deiner Liebe. O, hülle uns ein. Überschatte uns, dass wir uns geborgen und wohlfühlen in deiner Gegenwart. O Herr, mein Gott, gemeinsam bitten wir dich, sei uns gnädig, vergib, heile, rette, kröne mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Herr, wir bitten dich auch um die wahre Versiegelung mit deinem Geist. O Gott, lass die Stunde schlagen, in der offenbar wird, dass du über die Menschen kommst, die dein Wort aufgenommen haben. O, dass der Unterschied offenbar wird zwischen denen, die dein Wort glauben oder die Auslegungen glauben. Herr, wir harren auf dich. O, ich möchte dir an jenem Tage einige Seelen zufügen, die durch das Evangelium zu dir gekommen sind. Herr, wir bitten dich gemeinsam, sei uns gnädig. Und wenn es in deinem Willen ist, schenke noch einmal ein Wirken deines Geistes, das über unser Verständnis hinausgeht, begleitet von deiner göttlichen Liebe, die uns alle überwältigt. Herr, wir bitten dich, segne alle, die in Not sind, alle, die geschrieben haben, alle, die Fürbitte benötigen. Ach, wir bitten dich, sei deinem Volke nahe, streck ihnen deine durchbohrten Hände zu und segne sie. Heiland, ich befehle dir alle Brüder und alle Schwestern an. Ich trage sie auf meinem Herzen. O großer Gott, möge dein Schmerzenslohn eingesammelt werden und eine reiche Ernte von Seele noch in dein Reich hineinkomme. Dir ist alles möglich. Wir glauben, dass du es tun wirst. Und alle, die schon dein Eigentum sind, die wollest du erhalten. Als Reben in dir dem Weinstock. O Gott, reinige, dass wir mehr Frucht bringen können. Hau uns nicht ab und wirf uns nicht weg. Mein Gott, belebe uns, durchdringe uns. Wir bitten dich, treuer Meister, du bist uns nahe. Du bist ein großer und wunderbarer Gott. Dank sei dir, du Gotteslamm, für den Weg nach Golgatha, für die Erlösung durch dein Blut, für die Rechtfertigung, für alles, was du geschenkt hast. Herr, dankbar wollen wir es heute im Glauben für uns annehmen. Es ist vollbracht. Wir sind erlöst. Wir sind dein Eigentum. Du hast uns dazu vorherbestimmt, deine Herrlichkeit zu schauen. Reiß uns von der Erde los. Ach Herr, tu du etwas in uns allen. Aus Gnade, Anbetung, Ehre, Preis und Ruhm sei dir. O Gott.
Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort, für den Segen, den wir heute Morgen wiederum empfangen durften. Und wir bitten dich auch gleichzeitig, du wollest jetzt mit uns sein, Herr, auch bei der Taufhandlung, treuer Gott. Du wollest diejenigen segnen, die sich taufen lassen. Du rufst, o Herr, du ziehst, o Herr. Unser Bemühen ist zu mangelhaft. Noch ist Gnadenzeit. Noch dürfen wir kommen, Herr. Noch hältst du deine Arme ausgestreckt und rufst alle, o Herr. Du willst nicht, dass Menschen verloren gehen. Du hast dein Wort ausgesandt in unseren Tagen und machst gesund, o Herr, und rettest und heilst, o Herr. Deinem Namen sei die Ehre. Nun bitten wir dich, sei uns gnädig, auch während der Taufhandlung. In Jesu Namen. Amen.